Auch ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist schön, wieder vor euch stehen zu dürfen und für euch predigen zu können. Und ja, wie ihr es von mir kennt, habe ich auch heute für euch einen Film mitgebracht, mit dem ich ja gerne einleiten möchte. Und das hat mit diesen beiden Figuren hier zu tun. Kennt ihr diese oder zumindest einen von diesen Schauspielern? Das eine ist Will Smith und der andere ist sein Sohn Jaden Smith, genau. Die beiden haben mal zusammen in einem Film gespielt und ich glaube, das war auch Jadens Premiere auf der Leinwand. Bin ich ganz sicher, aber es war ein ganz früher Film, wo er als Sohn mit dabei war. Wisst ihr zufällig, welchen Film ich meine? Das Streben nach Glück, ja, da haben wir ein paar Filmkenner unter uns. Und das ist genau der Film, den ich auch suche. Ja, in diesem Film, da spielt der Vater, Will Smith, hier rechts zu sehen. Der spielt so eine Art ja, selbstständiger Vertriebler, sage ich mal. Der hat sich ganz viele solcher Boxen hier gekauft, die er hier in der Hand hält. Und die versucht er jetzt eigentlich verzweifelt an Krankenhäuser und Ähnliches zu verkaufen, denn es ist eine Art medizinisches Gerät. Und er merkt, es ist unfassbar schwer, zum einen als Farbiger, da wirklich diese Boxen loszukriegen. Zum anderen hat vor allem seine Frau ihn verlassen, was für ihn sehr schwer wiegt, denn jetzt muss er mit seinem Sohn immer durch die Stadt rennen, durch ja, ganze Reisen unternehmen und gleichzeitig versuchen, das Kind zu erziehen und irgendwie diese Boxen zu verkaufen. Und ja, das klingt erstmal nicht nach Glück, obwohl der Film das Streben nach Glück heißt. Und das Interessante ist eigentlich dann gegen Ende des Films, ich muss ein bisschen spoilern, gegen Ende des Films schafft er dann doch den Durchbruch. Er schafft dann, finanziell sicher zu sein und ja, gut dazustehen, würden wir heute sagen. Aber da erkennt er dann das Positive in diesem ganzen Werdegang. Das war jetzt nicht, dass er jetzt das Geld hat und er endlich finanziell sicher dasteht, sondern eigentlich diese intensive Beziehung, die er mit seinem Kind in dieser Zeit hatte. Diese Nähe beieinander, diese gemeinsame Zeit, die er mit seinem Sohn, wo Vater und Kind so schwere Zeiten durchstehen, dass er diese Zeit mit seinem Kind so erlebt hat. Und er kommt für sich zu der Erkenntnis, ja, das ist das wahre Glück, die Nähe zu seinem Kind. Und das ist auch heute so ein bisschen das, worum es in dem Predigttext gehen soll. Dieses wahre Glück, wo kommt das her? Psalm 84 sagt uns, das wahre Glück wächst aus der Nähe zu Gott. Das wahre Glück wächst aus der Nähe zu Gott. Und diesen Psalm möchte ich heute mit euch einmal durchgehen. Es sind 13 Verse, ist also auch nicht allzu lang. Wir lesen einmal zusammen alle 13 Verse. Und wir beginnen mit Vers 1, dem Vorsänger auf der Gittit. Von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubelt mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich. Wo sie ihre Jungen hinlegen kann, deine Altäre, o Herr, der Herrscher, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscharen, wohl dem, der auf dich vertraut. Ja, das ist der ganze Psalm 84. Ich weiß nicht, was ihr jetzt so auf die Schnelle behalten konntet, aber ihr merkt hoffentlich, das ist ein sehr, sehr positiver Psalm. Da ist sehr viel Freude auch drin, sehr viel Segen, der da behandelt wird. Und wir gehen mal so die Verse heute nach und nach durch. Wir lesen nochmal kurz Vers 2 bis 3. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Ja, wenn wir uns hier ein paar Worte anschauen, dann hatte ich so für mich das Gefühl, dass, was ich hier markiert habe, das sind so zwei ganz prägnante Worte oder sehr starke Worte im Hebräischen. Dieses Verlangen und sich sehnen. Das sind, ja, sehr, wie gesagt, sehr starke Worte. Man könnte es fast übersetzen mit einem inneren Brennen, ein ganz, ganz starkes Verlangen. Ja, ich hatte gedacht, wie kann ich euch dieses Verlangen am besten erklären? Am besten mit ein paar Situationen, die ich euch mal vorstelle. Stellt euch vor, der Familienvater ist auf längerer Geschäftsreise und sein liebender Sohn muss ganz lange auf ihn warten, bis er seinen Vater wieder sieht. Da wird so ein inneres Verlangen oder Brennen vielleicht dem einen oder anderen von euch deutlich. Oder ein anderes Beispiel, die Großeltern, die vielleicht viel weiter weg wohnen und ganz lange ihr geliebtes Enkelkind nicht sehen können, die werden vielleicht auch so ein ganz starkes Brennen manchmal oder Verlangen nach dem Kind fühlen. Oder ganz klassisch zwei Frischverliebte. Ja, wenn die so frisch verliebt sind und dann irgendwie eine Zeit auseinander müssen, manchmal sind es nur 24 Stunden, dann plagt es die schon und die haben schon dieses starke Brennen und dieses innere Verlangen, den anderen dann wieder zu sehen. Mit diesen Beispielen könnte man, glaube ich, die Worte recht gut uns nahe bringen. Ich habe eine kurze Frage an euch an der Stelle. Ihr dürft euch mal gerne in eine von diesen drei Gruppen hineinversetzen. Wie ihr wollt, ihr könnt der wartende Familienvater sein oder die Großeltern. Ihr könnt auch frisch verliebt sein, könnt ihr euch gerade aussuchen. Und dann die Frage an euch, was ist das Einzige, das diese Sehnsucht, dieses innere Brennen, das ihr jetzt vielleicht gerade hättet, was ist das Einzige, was das vollends stillen kann? Die Person, genau, also es braucht die Person, nach der man sich sehnt und es ist die Begegnung mit dieser Person. Wenn die Person wieder vor einem steht und man sie in den Arm nehmen kann. Also es ist die Begegnung mit dem, nach dem man sich so sehr sehnt. Und jetzt finde ich es interessant, was der Psalm uns hier schreibt, nämlich der erste Satz, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr. Deine Wohnungen. Und was hat das mit den Wohnungen des Herrn zu tun? Das ist ganz einfach, das ist genau der Ort der Begegnung. Da, wo ich dem anderen begegnen kann. Da, wo ich Gott begegnen kann. Ja, das sind diese Wohnungen, dieser Ort der Begegnung, der dann diese Sehnsucht für den Psalmisten stillt. Wir gehen mal ein paar Verse weiter, denn jetzt finde ich es interessant, wie der Psalm weitergeht. Jetzt kommt nämlich ein Bild, das ein bisschen vielleicht überrascht. Hat doch der Sperling sein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest. Das ist, finde ich, ein überraschender Ausdruck an der Stelle. Weil man sich fragt, warum werden diese Vögel jetzt hier genannt? Also was hat das jetzt damit zu tun? Nun, man vermutet, dass die Korachiter, die eben dort diesen Psalm geschrieben haben, man vermutet, dass die tatsächlich nistende Vögel auf dem Tempelgelände erblickt haben, ja, weil die da auch längere Zeit untergebracht waren, immer für ein paar Wochen, wussten die genau, was geht auf dem Tempelgelände so ab. Deswegen konnten die auch gut erblicken, wenn irgendwo ein Vogel oben auf der Zinne sich so ein Nestchen baut. Ja, und der Psalmist dachte sich, oh, das möchte ich gerne aufgreifen. Und vielleicht das hier so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Diese kleinen Geschöpfe dürfen ständig dort sein, wo ich mich so sehr hinsehne. Die sind ständig dort. Die können ständig dort nisten bei ihm. Ach, hätte ich doch ihr Schicksal und könnte ständig bei meinem Gott im Tempel wohnen. Und hier finde ich den Gedanken auch so ein bisschen schön, wenn Gott selbst auf diese kleinen Vögel achtet, und ihnen einen Platz in seinem Tempel anbietet, wie viel mehr lädt er dann die Menschen zu sich in seine Nähe ein? Wie viel mehr möchte er dann nicht, dass auch jeder Mensch zu ihm kommen kann und bei ihm einen Platz finden darf? Und dann Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, so wie diese Vögelchen. Wohl denen, die dort wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Was ich hier so interessant finde, ist das, was der Psalmist nicht sagt. Ja, da geht es um die Frage, was macht glücklich? Also wohl denen, das kann man übersetzen mit glücklich ist, der in deinem Haus wohnt. Arthur hat es schon ein bisschen angedeutet. Unsere Kultur sagt ja ganz oft, was uns glücklich macht, ist zum Beispiel die, die erfolgreich sind. Oder glücklich sind die, die gesund sind. Oder glücklich sind die, die reich sind. Das sagt der Psalmist hier nicht. Unsere westliche Kultur redet uns immer ein, Glück hängt davon ab, was ich habe. Das hören wir Tag ein, Tag aus in der Werbung und überall. Glück hängt davon ab, was ich habe, was ich besitze. Aber der Psalmist schreibt hier was ganz anderes. Der sagt, Glück hängt davon ab, bei wem ich bin. Er macht deutlich, Glück hängt davon ab, ob ich bei Gott, meinem Herrn, meinem Schöpfer bin. Nun, was können wir aus diesen ersten 5 Versen für uns behalten? Ich habe es mal so formuliert als ersten Punkt. Glücklich sind jene, die Gottes Nähe suchen. Das möchte der Psalmist uns hier deutlich machen. Glücklich sind jene, die Gottes Nähe suchen. Warum kann sich denn so jemand denn glücklich schätzen? Wieso ist es so toll, bei Gott die Nähe zu haben? Ich finde die Antwort in 2 anderen Bibelstellen im Alten Testament. Das eine ist Psalm 23, dürfte vielen von euch bekannt sein. Und wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da wird es deutlich, da sagt jemand, ich bin in den größten Schwierigkeiten, der Tod bedroht mich und trotzdem muss ich mich nicht fürchten, denn Gott ist bei mir. Zweite Stelle, Jesaja 41, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich bin mit dir, sagt Gott in diesen Versen. Glücklich sind jene, die Gottes Nähe suchen, denn Gottes Nähe gibt unserem Herzen Sicherheit. Das machen diese Verse deutlich. Gottes Nähe gibt uns Sicherheit. An der Stelle habe ich eine kleine Geschichte für euch. Die habe ich tatsächlich vom Albrecht Berbig. Ist heute nicht da, aber ich hätte die Credits ihm trotzdem gegeben. Und die Geschichte heißt, Hänschen klein kann das allein, oder? Endlich Sommerferien. Wie jedes Jahr darf der kleine Hans die Oma besuchen, gemeinsam mit den Eltern fuhr Hans zu ihr. Mama und Papa fuhren am nächsten Tag wieder zurück. Hans blieb die nächsten Tage allein bei den Großeltern. Eines Tages sagte Hans zu seinen Eltern, dieses Jahr könnte ich doch alleine zur Oma fahren. Ich bin jetzt wirklich groß genug. Die Eltern trauten das ihrem Kind zu. So kam der große Muttag für den kleinen Hans. Am Bahnsteig verabschiedeten sie sich, stolz stieg Hans allein in den Zug. Kurz bevor der Zug abfuhr, flüsterte der Vater liebevoll seinem mutigen Kind zu. Mein liebes Kind, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Angst hast oder dich nicht wohlfühlst, dann ist das hier wichtig für dich. Und er steckte seinem Kind einen Zettel in die Tasche. Der Zug fuhr los, die Landschaft raste vorbei, Menschen stiegen ein und aus. Der Schaffner fragte den kleinen Buben, ob Hans wirklich ganz alleine reise. Eine Frau schaute ihm ganz traurig an, ein Mann forderte ihn polternd auf, etwas Platz zu machen. Hans wurde immer unruhiger. Er fühlte sich plötzlich so klein und allein. Hans bekam Angst. Der Bub drehte sich von den Menschen weg, schaute aus dem Fenster, nur damit niemand die vielen Tränen sah, die ihm über die Wangen liefen. Doch da erinnerte sich das Kind an den Zettel, den sein Vater ihm in die Jackentasche gesteckt hatte. Geschwind zog er den Zettel heraus, faltete ihn auf und las die Schrift seines vorausdenkenden Papas. Mein liebes Kind, hab keine Angst, ich bin im letzten Wagen. Ob ich Gott fühle und spüre seine Macht, oder fehlt mir der Mut und die Kraft, die in mir erschlafft. Wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten gehe, Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht sehe. Glücklich sind jene, die Gottes Nähe suchen, denn Gottes Nähe gibt unserem Herzen Sicherheit. Das wird in dieser Geschichte deutlich. Gottes Nähe gibt unserem Herzen Sicherheit. Ich möchte mit euch ein bisschen weiterlesen, die Verse 6 bis 9. Da lesen wir in dem Psalm nochmal: Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, und wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Auch hier ein Wort, das ich interessant finde, ein bisschen außergewöhnlich, dieses gebahnte Wege im Herzen haben. Das ist auch so ein Ausdruck, der ein bisschen ja, interessant scheint. Hier wird tatsächlich das Wort Meschilot im Hebräischen benutzt. Und das waren damals die großen Pilgerstraßen, die alle in den Süden nach Jerusalem geführt haben oder größtenteils Süden. Oder manche kamen ja von Süden auch nach Norden. Aber das waren diese großen Pilgerstraßen. Hier ist jetzt interessant, hier wird gemeint die Pilgerstraße im Herzen. Also hier verlaufen die Straßen nicht auf der Landkarte, sondern im Herzen. Und da lesen wir weiter, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen. Und das, finde ich, ist doch ein interessanter Ausdruck. Ja, eigentlich ist der Psalm ja sehr positiv, sehr fröhlich. Man denkt, man ist da immer bei 100%, besser kann es einem nie gehen. Und trotzdem wird hier erwähnt, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen. Und das finde ich bemerkenswert, denn hier wird deutlich, der Psalm verspricht nie, mit Gott gibt es keine Täler. Die gibt es sehr wohl, macht der Psalm hier deutlich. Es gibt Zeiten, die dunkel und schwierig sind für uns. Also der Psalm verspricht nie, mit Gott gibt es keine Täler, aber, wenn wir weiterlesen, die machen dieses Tal zu lauter Quellen. Mit Gott bekommen diese Täler eine neue Bedeutung. Das ist das Interessante. Die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, tragen Gottes Gegenwart mit in die Täler hinein. Das ist das Bemerkenswerte, dass wir sehr wohl Täler erleben, aber mit Gott tragen wir Gott auch mit in diese Täler hinein. Und mit Gott kann selbst ein Tränental anfangen zu blühen. Das wird in diesen Versen deutlich. Da kommt lauter Segen, da blüht es wieder, da kommt es zu Kraft. Wo Gott ist, kann selbst ein Tränental anfangen wieder zu blühen. Der zweite Punkt lautet, glücklich sind jene, die mit Gott unterwegs auf dem Weg sind. Hier finde ich es interessant, wenn ich ins Neue Testament schaue und das dahingehend auch so ein bisschen verstehen möchte, was die Bibel hier schreibt. Dann wissen wir ja, die Pilger damals im Alten Testament, die gingen auf dem Weg nach Zion, auf diesen Meschilot-Pilgerstraßen, weil sie dort am Ziel Gottes Gegenwart suchten. Die sind auf dem Weg, um zu Gott zu kommen. Und jetzt, wenn wir ins Neue Testament schauen, wird uns eigentlich deutlich, die Wege nach Zion waren aber nie das eigentliche Ziel. Sondern wenn wir Johannes 14, Vers 6 lesen, dann sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das bedeutet, wer Jesus folgt, der findet nicht nur einen Wegweiser. Jesus sagt nicht, ja, da hinten, da geht's zum Vater. Nein, Jesus selber macht deutlich, ich bin der Zugang zum Vater. Ich bin der Weg. Glücklich sind jene Menschen, die mit Gott unterwegs auf dem Weg sind. Und Christus ist der Weg, der uns sicher ans Ziel führt. Auch hier habe ich eine kleine Geschichte oder tatsächliche Begebenheit, die hier berichtet wird. In China gibt es einen gefährlichen Strom. An einer bestimmten Stelle kamen die Schiffe immer wieder zum Kentern und verloren ihre wertvolle Ladung. Fachleute haben die Strömungen erforscht und an einer genau berechneten Stelle im Strom einen Felsen aufgestellt. Darauf haben sie die Worte geschrieben, auf mich zu. Zunächst sieht es so aus, als ob der Fels nur gefährlich im Weg steht, aber jeder Bootsfahrer, wer sein Schiff auf den Felsen zulenkt, kommt tatsächlich heil durch die Strömung und Untiefen hindurch. So steht Jesus im Gewoge unserer Welt zwischen sozialen Nöten, gesellschaftlichen Problemen, Umweltsorgen und Lebensfragen. Jesus steht als Fels Gottes mitten in Strömungen und Untiefen des Lebens. Mitten in den Strudeln des Bösen und der Gefahr des Scheiterns. Jesus steht mittendrin. Und viele meinen, er passe da nicht hin mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit. Aber wer sein Lebensschiff auf Jesus zusteuert, der kommt heil hindurch. Wenn uns die Strömungen der Zeit und die Gefälle des Bösen abtreiben wollen, halten wir unser Leben einfach auf Jesus zu. Er bringt uns gut ans Ziel. Ich finde, diese Veranschaulichung macht es deutlich. Glücklich sind jene, die mit Gott auf dem Weg unterwegs sind. Und Christus ist der Weg, der sicher ans Ziel führt. Ich möchte mit euch die letzten Verse noch anschauen in diesem Psalm. Die Verse 9 bis 13. Da lesen wir nochmal, Herr Gott der Herrscharen, höre auf mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Diesen letzten Absatz, finde ich, ist so der markanteste in diesem Psalm. Der Psalmist schreibt, ein Tag bei dir ist besser als tausend andere. Hier wird deutlich, dass der Psalmist sagen will, lieber habe ich den kleinsten Platz bei Gott, als den größten Platz ohne Gott. Lieber wenig mit Gott, als viel ohne Gott. Hier können wir uns die Frage stellen, können wir das auch so für uns beantworten? Können wir auch sagen, ja, lieber wenig mit Gott als viel ohne ihn? Und dann dieser letzte Satz hier, denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Das ist so ein bisschen der Grund dieser Aussage, dass der Psalmist sagen kann, ja, lieber wenig mit Gott als viel ohne ihn. Der Grund ist, denn Gott ist Sonne und Schild. Und auch hier, das ist wieder ein interessantes Bild, das benutzt wird. Hier wird nicht gesagt, Gott schenkt Sonne und Schild, sondern Gott ist Sonne und Schild. Und es ist interessant, wenn man sich mal darüber klar wird, was ist denn Sonne und Schild? Schild zum Beispiel ist Schutz, ist Sicherheit, ist Bewahrung vor Dingen, die einem schaden wollen. Oder die Sonne gibt Wärme, sie gibt Licht, sie gibt Orientierung, sie gibt auch das Leben. Man sieht also, alles, was ich eigentlich brauche fürs Leben, das kann ich letztendlich in Gott finden. Das soll dieses Bild deutlich machen, das der Psalmist benutzt. Diese Sonne und dieses Schild, das vereint alles, was ich eigentlich brauche. Das will Gott für mich sein. Vers 12 und 13 nochmal, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Und hier finde ich auch so diesen Ausdruck so interessant, wer auf ihn vertraut, dem versagt er nichts Gutes. Das heißt aber auch nicht, Gott gibt uns alles, was wir uns wünschen. Das ist nicht die Aussage hier. Sondern er verweigert nichts, was wirklich gut für uns ist, was uns wirklich gut tut. Auch hier nochmal so ein kleines Bild. Wir merken, das setzt Vertrauen voraus. Und wenn wir uns versuchen, mal in Eltern hineinzuversetzen, die ihrem Kind etwas verweigern müssen, weil es nicht gesund ist, dann meckert das Kind meistens. Und ein kleines Kind versteht oft nicht, warum die Eltern Nein sagen. Also manchmal sind zu viel Süßigkeiten halt nicht gerade das Beste für das Kind. Und das Kind will das ja trotzdem immer haben. Aber gute Eltern handeln damit nicht gegen das Kind, sondern für das Kind. Weil das Kind weiß noch nicht, dass das sehr ungesund werden kann. Der Zucker zum Beispiel. Gute Eltern handeln nicht gegen das Kind, sondern damit für das Kind. Gottes Güte ist größer als unser Blick an dieser Stelle. Er verweigert nichts, was wirklich gut für uns ist. Dann kommt dieser letzte Satz, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Glücklich ist der Mensch, der auf dich sich verlässt. Das ist an sich kein neuer Gedanke. Das ist eigentlich nur die logische Schlussfolgerung des Psalms. Das ist der letzte Satz. Wohl dem, der auf dich vertraut. Weil Gott die Sonne ist, weil Gott Schild ist und weil Gott uns nichts Gutes zurückhält, deshalb lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Das will uns der Psalm deutlich machen. Weil er Sonne, Schild ist und uns nichts Gutes zurückhält, deswegen lohnt es sich, auf ihn zu vertrauen. Ich habe es als dritten Punkt mal so formuliert: Glücklich sind jene, die Gott ihr Vertrauen schenken. Ich habe mir gedacht, ich möchte noch ein bisschen weiter eingehen auf dieses Zurückhalten. Woher weiß ich denn, dass Gott wirklich nichts Gutes zurückhält? Wie kann ich wissen, dass ich ihm da vertrauen kann? Und auch hier finde ich wieder die Antwort im Neuen Testament in Römer 8. Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Gott hat uns eigentlich schon alles geschenkt, alles, was wir brauchen, eben durch seinen Sohn am Kreuz. Glücklich sind jene, die Gott ihr Vertrauen schenken, denn am Kreuz zeigt Gott, er hat uns das Beste bereits geschenkt, seinen Sohn Jesus Christus. Ich habe zum Abschluss hier eine kurze Geschichte, die so ein bisschen in diesem Bild eingefangen ist. Und die Geschichte heißt Die echte Perlenkette und handelt von der kleinen Jenny. Und Jenny war 5 Jahre alt und liebte ihre Perlenkette aus Plastik. Die über alles. Lange Zeit hatte sie ihr Taschengeld auf diese Kette hingespart. Und nachdem sie endlich diese Plastikkette sich leisten konnte, trug sie diese jeden Tag und war furchtbar stolz darauf. Jeden Abend brachte ihr Vater sie ins Bett und fragte sie eines Tages: Jenny, liebst du mich? Natürlich, Papa. Dann schenk mir doch deine Perlenkette. Jenny erschrak. Nicht meine Perlenkette. Du kannst meine Puppe haben oder eins meiner anderen Spielzeuge. Der Vater lächelte nur. Nein, ist schon in Ordnung. Ein paar Tage später stellte er dieselbe Frage. Jenny, liebst du mich? Ja, Papa. Dann schenk mir doch deine Perlenkette. Wieder konnte sie sich nicht davon trennen. Doch einige Tage später saß Jenny mit Tränen in den Augen auf ihrem Bett. Als ihr Vater hereinkam, streckte sie ihm schweigend ihre Hand entgegen und darin lag die geliebte Perlenkette. Sie legte sie in die Hand ihres Vaters. Der Vater nahm die Plastikperlen entgegen. Dann griff er in seine Jackentasche, holte ein kleines Samtetui hervor und darin lag eine wunderschöne Kette aus echten Perlen. Er hatte sie schon die ganze Zeit bei sich gehabt. Er wartete nur darauf, auf den Moment, an dem Jenny ihm vertrauen würde. Jenny verstand zunächst nicht, warum ihr Vater ihre geliebte Perlenkette haben wollte. Aus ihrer Sicht machte sein Wunsch keinen Sinn. Erst später merkte sie, der Vater wollte ihr nichts wegnehmen. Er wollte ihr etwas schenken, das viel, viel wertvoller war. So erleben wir Gott manchmal auch. Manche seiner Wege verstehen wir zunächst nicht. Manche Türen schließt er. Manche Gebete beantwortet er anders, als wir es uns wünschen. Kein Gutes hält er denen vor, die auf ihn vertrauen. Gottes Absicht ist nie, uns etwas Gutes zu nehmen. Seine Absicht ist immer, uns das Beste zu schenken, was er bereits durch Christus am Kreuz für uns getan hat. Glücklich sind jene, die Gott ihr Vertrauen schenken. Denn am Kreuz zeigt Gott, er hat uns das Beste bereits geschenkt. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Der erste Punkt war: Glücklich sind jene, die Gottes Nähe suchen, denn Gottes Nähe gibt unserem Herzen Sicherheit. Zweiter Punkt: Glücklich sind jene, die mit Gott auf dem Weg sind. Christus ist der Weg, der sicher ans Ziel führt. Der dritte und letzte Punkt: Glücklich sind jene, die Gott ihr Vertrauen schenken. Denn am Kreuz zeigt Gott, er hat uns das Beste bereits geschenkt. Amen.